Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Die Hochschulen sind meiner Beobachtung nach chronisch unterfinanziert. Wir halten jetzt allerdings die Stiftungsuniversitäten für keine gute Lösung, um dieses Problem zu beheben.
Eine Stiftungsuni wird von einem Stiftungsrat verwaltet, in dem dann eben die Stifter mit drin sitzen, also beispielsweise Wirtschaftsentscheidungsträger, und die haben dann direkten Einfluss auf Lehre und Forschung.
Wir wollen selbst mit den Professoren, mit den Studierenden, mit den Angestellten gemeinsam beschließen und entscheiden, wo diese Hochschule hingeführt, und nicht uns das von außen aufgrund von Kapitalinteressen diktieren lassen.
Wir versprechen uns als FDP Qualitätsverbesserung, die letztendlich sowohl den Studierenden als auch den Wissenschaftlern an der Hochschule zugutekommen könnte.
Wenn Einfluss genommen wird auf die Wahl bestimmter Methoden, der Forschungsgegenstände, dann ist der Rubikon ganz klar überschritten.
Wenn soziale Interessen wie Ausbildung zusammenfällt mit Wirtschaftsinteressen, dann kommt dabei immer der Kompromiss raus, den die Wirtschaft bestimmt.
Das ist keine Revolution, sondern auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem ersten Schritt.
Heute wird eine Institution der deutschen Wissenschaft 100 Jahre alt, die Max-Planck-Gesellschaft. Gut, sie heißt erst seit 1948 so, seit sie nach dem Krieg neu gegründet wurde als Nachfolgerin der alten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, und deren Geschichte ist auch nicht immer rühmlich gewesen, schon gar nicht in der Nazizeit. Aber so ein Geburtstag ist dennoch ein trefflicher Anlass, sich einmal die deutsche Forschungslandschaft genauer anzusehen. Und da fällt dann sofort ein Thema ins Auge, das gerade erst frisch aufgekocht wurde: die private Finanzierung von öffentlicher Forschung, die Verknüpfung von Wirtschaft und damit von Privatinteressen mit Forschung und Lehre an unseren Universitäten, so wie eben gehört. Artikel 5, Absatz 3, Satz 1 des Grundgesetzes sagt es klipp und klar: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Für die Deutsche Bank gilt dieses Grundrecht offenbar auf ganz besondere Weise. Sie nahmen sich nämlich die Freiheit, Professuren zu bestimmen und deren Forschung vorzugeben. So geschehen und in diesen Tagen aufgeflogen in Berlin. Gekaufte Freiheit. Wer bezahlt die deutsche Forschung? Das ist die Frage, der der Tag in HR2 Kultur heute nachgeht, zum 100. Geburtstag der Max-Planck-Gesellschaft. Schauen wir also noch einmal auf diesen Fall, den der emeritierte Berliner Politikprofessor Peter Grotjan aufgedeckt hat. Die Deutsche Bank kauft sich ein Institut an gleich zwei Berliner Unis und bestimmt, wer da was tut. En Detail. Claudia von Laak.
Universitäten freuen sich immer über mehr Geld, in diesem Fall über jährlich 3 Millionen Euro. Damit finanziert die Deutsche Bank ein Institut für angewandte Finanzmathematik, einschließlich zweier Stiftungsprofessuren an der Humboldt-Uni und der Technischen Universität. Im Vertrag wurde festgeschrieben, die Besetzung der Professuren erfolgt im Einvernehmen mit der Deutschen Bank. Alle Forschungsergebnisse müssen zunächst dem Geldgeber zur Freigabe vorgelegt werden. Und die beiden Berliner Universitäten verpflichten sich, die Deutsche Bank bei der Gewinnung zukünftiger Mitarbeiter zu unterstützen.
Das ist für die Freiheit von Wissenschaft und die Selbstbestimmung der Universität als Institution hochgefährlich. Und es ist auch für die Studenten hochgefährlich.
Kritisiert Peter Grotjan, emeritierter Politikprofessor der Freien Universität Berlin. Grotjan ist ein bekannter politischer Aktivist, Mitglied im Beirat von ATTAC und Mitorganisator der bundesweiten Bildungsproteste. Seine Kritik richtet sich nicht nur gegen die Deutsche Bank, sondern gegen die Politik, die zu wenig Geld in die Hochschulen investiere.
Dahinter steckt natürlich ein strukturelles Problem. Und das strukturelle Problem ist, dass die Hochschulen im Moment eben so unterfinanziert sind, so meiner Magerkost ausgesetzt sind, dass sie natürlich dann auf den Leim solcher Angebote gehen können.
Peter Grotjan fordert auch von den Universitäten, genauer hinzusehen, wenn sie Finanzierungsverträge mit Unternehmen unterschreiben. Der Präsident der Humboldt-Universität, Jan-Hendrik Olberts, ist erst seit einem halben Jahr im Amt. Den Vertrag mit der Deutschen Bank hat sein Vorgänger unterschrieben. Aber
ich kann die kritischen Nachfragen verstehen, die dieser Vertrag durch seinen Wortlaut provoziert, indem er dem Stifter, in dem Fall der Deutschen Bank, erhebliche Rechte bei der Forschungsplanung zugesteht.
Jan-Hendrik Olberts ärgert sich besonders darüber, dass in strittigen Fragen nicht die Stimmen der Wissenschaftler ausschlaggebend sind, sondern die der Deutschen Bank. Im Vertrag heißt es dazu, Zitat, im Falle von Stimmengleichheit gibt die Stimme des Managing Directors den Ausschlag. Und dieser ist ein Mitarbeiter der Deutschen Bank. Der Präsident der Humboldt-Uni sieht allerdings durch diesen Fall nicht die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr, zumal der Vertrag in Kürze ausläuft. Auch Volker Mayer-Guckel hält diese Kritik für übertrieben. Der stellvertretende Generalsekretär des Stifterverbandes für die Wissenschaft hält den Vertrag zwischen der Deutschen Bank und den Universitäten für durchaus üblich.
Die Wissenschaftsfreiheit ist dann in Gefahr, wenn es kein Geld mehr gibt, um zu forschen. Und natürlich ist die größte Unabhängigkeit durch staatliche Finanzierung gegeben. Bei jeder privaten Finanzierung gibt es einen Einfluss des Geldgebers, ganz unbestritten. Aber es gibt immer zwei Vertragspartner.
Sprich, es hängt auch von den Hochschulen ab, inwiefern sie sich die Forderungen der Geldgeber diktieren lassen. Der Präsident der Humboldt-Uni, Olberts, denkt jetzt über die Einführung eines Ethikkodexes an seiner Hochschule nach. Vorbild könnte der Stiftungskodex der Universität Frankfurt-Main sein.
Zum Stiftungskodex der Frankfurter Uni später mehr. Jetzt erst einmal zur Bewertung dessen, was da in Berlin geschehen ist. Professor Richard Münch, Soziologe an der Universität Bamberg. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Sie haben sich da zu Wort gemeldet und Sie dürfen jetzt und sollen jetzt hier bei uns sich auch noch mal zum Wort melden. Die Deutsche Bank lässt ein Universitätsinstitut gründen, bestimmt, wer dort arbeitet und was dort geforscht wird. Und sie lässt sich sämtliche Forschungsergebnisse vor Veröffentlichung vorlegen und kann entscheiden, ob die dann überhaupt veröffentlicht werden. Ist Artikel 5 des Grundgesetzes, die Freiheit von Forschung und Lehre betreffend, ich habe ihn vorhin zitiert, da eigentlich noch in Kraft?
Also in diesem besonderen Falle würde ich sagen, nicht mehr. Es ist nach meiner Auffassung eindeutig auch ein Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, wie wir sie beispielsweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft kennen und wie sie auch bei jeder Forschungsarbeit Anwendung finden sollen.
Das heißt, also solche Verträge sind sittenwidrig oder wie würden Sie das nennen?
Sie widersprechen auf jeden Fall dem Geiste freier wissenschaftlicher Forschung.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass Unternehmen rund 2,2 Milliarden Euro im Jahr, das war das Jahr 2009, da haben die das untersucht, in den Universitäten investieren, also in die Forschung außerhalb der Unternehmen. Das sind rund 10% der öffentlichen Förderung, die die Wirtschaft noch einmal obendrauf legt. Wie wichtig ist dieses Geld für die Universitäten heute?
Dieses Geld ist sicherlich also für die Natur- und Lebenswissenschaften und Ingenieurwissenschaften wichtig, also zumal eben die staatliche Förderung seit langen Jahren stagniert, die Universitäten unterfinanziert sind, auch weil viel Forschungsgeld in die außeruniversitären Forschungsinstitute fließt. Und dementsprechend sind die Universitäten abhängig von zusätzlicher Förderung von privater Seite. Deswegen entstehen auch solche Probleme.
Und sind solche Knebelverträge wie der Deutschen Bank die übliche Begleitmusik, wenn die Wirtschaft Geld in die öffentlichen Unis steckt? Wir haben ja eben schon gehört, dass es gar so besonders nicht sei.
Also ich kann jetzt nicht sprechen, also für jeden einzelnen Vertrag, der da abgeschlossen worden ist. Aber bei der Einrichtung von Professuren ist das auf keinen Fall die übliche Art und Weise, wie das geschieht. Da ist in der Regel größere Unabhängigkeit gewährleistet. Etwas anderes mag es sein, wenn es um konkrete Auftragsforschung geht, die also auch so ähnlich wie ein Gutachten zu handhaben ist.
Na gut, aber dann steht ja auch Auftragsforschung drauf.
Ja, genau, das ist der Fall und das ist jetzt sieht man hier eben nicht mehr. Und da entsteht der Eindruck, als ob es sich um freie öffentliche Forschung handelt, was aber nicht der Fall ist. Insofern eigentlich eine Mogelpackung.
Nun sind die beiden Präsidenten der beiden beteiligten Universitäten nicht mit diesem Vertrag betraut gewesen, weil sie erst später gekommen sind. Der HU, also der Humboldt-Universität, wie eben gehört, findet den Vertrag zwischen Deutscher Bank und den beiden Unis, der jetzt ausläuft, auch bedenklich und will sich einen Stiftungskodex geben. Der Präsident der TU dagegen, der anderen beteiligten Universität in Berlin, findet das Ganze eher normal. Das konnte man vor kurzem nachlesen. Nun kommt Herr Steinbach, der Präsident der TU, auch aus der Wirtschaft. Haben die technischen Universitäten vielleicht eine eher unkritische Nähe zur Wirtschaft?
Also auf jeden Fall ist es so, dass die technischen Universitäten deutlich mehr Finanzierung aus der Wirtschaft haben und aufgrund dessen auch sicherlich also geringere Hemmschwellen da sind, auch Verträge zu machen, die man als bedenklich bezeichnen muss. Da gibt es eben eine viel engere Kooperation als bei den anderen Universitäten, die eben also nicht diesen technischen Schwerpunkt haben.
Müsste man da dann ganz besonders oder ja, wie soll man das, bräuchten die dann sozusagen einen Aufsichtsrat, der aufpasst, dass ihnen sowas nicht passiert?
Es ist auf jeden Fall eine Sache zunächst einmal des Senats in der Hochschule. Möglicherweise sollte sich auch der Hochschulrat also mit besonders schwierigen Fällen beschäftigen. Der Vorschlag von Herrn Olbers, den halte ich für sehr sinnvoll.
Also ein Stiftungskodex?
Ja.
Wir hören nachher noch, was da drin steht in dem Frankfurter Stiftungskodex, den er ja als Vorbild genannt hat. Nun gibt es aber immer mehr solche Stiftungsprofessuren. Darf man vermuten, dass in anderen Fällen ähnliche Verträge gemacht werden wollen von der Wirtschaft? Ich meine, dass die Wirtschaft kontrollieren will, was mit ihrem Geld passiert, das ist doch irgendwie logisch, oder?
Ja, man muss da sicherlich unterscheiden. Es gibt Stiftungsprofessuren, die von Stiftungen finanziert werden. Da ist gewissermaßen über die Stiftung ein Puffer eingeschaltet, die ja oft in der Regel auch einen wissenschaftlichen Beirat haben. Aber bei einer direkten Finanzierung, wie es in diesem Fall der Deutschen Bank, ist in der Tat die Gefahr sehr groß, dass die Geldgeber ein Interesse an einer bestimmten Art der Forschung haben und vor allem auch kontrollieren wollen, was veröffentlicht wird. Und das ist sicherlich also ein Verstoß gegen die guten wissenschaftlichen Sitten.
Da wäre dann der Rubikon, von dem haben wir
genau.
Schon gehört, überschritten.
Ja.
Professor Richard Münch, Soziologe an der Universität Bamberg, recht herzlichen Dank. Gekaufte Freiheit, wer bezahlt die deutsche Forschung? Das ist die Frage, der Tag in HR2 Kultur heute nachgeht. Aber hier kommt erstmal was ganz anderes. Hier kommt Christian Morgenstern mit seiner Version der Freiheit von Forschung und Lehre. Teil 1, Professor Palmström.
Irgendwo im Lande gibt es meist einen Staat, von dem, was sich an Geist irgendwo befindet und erweist, doch noch nirgendwo Professor heißt, eben zum Professor wird gemacht. Wie, von wem, der unaufhörlich wacht, ob auch jeder Seele wird gedacht, die der Menschheit Glück und Heil gebracht. Solch ein Staat und solch ein Fürst, o denkt, hat auch Palmströms Los zum Licht gelenkt, hat ihm den Professorrang geschenkt und das Kreuz für Kunst ihm umgehängt. Palmström gibt das Kreuz für Kunst zurück, denn er trägt kein solches Kleidungsstück, den Professor nicht, denn man versteht, als Professor gilt erst ein Prophet.
Und was der dann so forscht, das werden wir noch hören. Jetzt aber erstmal zur harten Realität zurück. Professor Günther Schuh, Prorektor für Wirtschaft und Industrie der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Schwinn.
Sie haben in Aachen ein Jahrhundertprojekt vor, so nennt es der Rektor der Elite-Uni RWTH. Sie wollen die Industrie direkt an die Universität andocken, in sogenannten Forschungsclustern. Was stellen Sie sich da vor? Was ist das?
Ja, wir haben interdisziplinäre Themen identifiziert. Hochschulen sind überwiegend disziplinär organisiert. Das sollte man auch nicht ändern. Und das reichern wir jetzt durch interdisziplinäre Cluster an. 19 sollen das werden. Und dort laden wir technologisch führende Unternehmen zur Immatrikulation, das nennen wir auch tatsächlich so, ein. Und das bedeutet unter anderem auch für die Firmen und angenehmerweise auch für uns, dass zu dieser Immatrikulation auch eine nennenswerte, man könnte sagen Forschungsgebühr, also Immatrikulationsgebühr gehört, die in einen Topf je Cluster gezahlt wird und aus dem wir dann eigeninitiativ Forschungsprojekte lostreten können.
Das heißt, Sie binden damit die Unternehmen direkt in die Universität ein, wenn die sagen, Sie nennen das Immatrikulation?
Ja, die Unternehmen sind natürlich nicht Mitglied der öffentlich-rechtlichen Institution Hochschule, aber wir geben ihnen ein Mitspracherecht auch in der Leitung der jeweiligen Cluster. Es ist jeweils ein Institutsleiter und einige Hochschulprofessoren mit in diesem Gremium. Der Institutsleiter oder einer von denen führt auch das Cluster. Aber alle immatrikulierten Firmen haben Sitz und Stimme und können damit über die Ausrichtung und die Bedarfe, die Notwendigkeiten mitbestimmen.
Machen Sie es mal ein bisschen genauer. Was ist so ein Cluster? Machen Sie mal ein Beispiel. Wo steht schon was?
Also das biomedizintechnische Cluster, das ist sozusagen als Gebäude schon gebaut. Das wird jetzt Ende nächsten Monats bezogen. Das ist das Erste. Das Nächste ist jetzt ein industrielles Logistikcluster, in dem wir zum Beispiel eine Lernfabrik haben. Und in dieser Lernfabrik werden jetzt zum Beispiel Ablaufdaten, Bewegungsdaten der Produktion analysiert und die Firmen, die dort mitmachen, Softwarehäuser, große Anwendungsunternehmen, stellen dazu Mitarbeiter bei, die zum Teil halbe oder ganze Jahre bei uns in dem Cluster mitarbeiten. Das ist sozusagen eine Sachleistung, wenn Sie so wollen, und zahlen diese Immatrikulationsgebühr und oft auch darüber hinaus für Initiativen weitere Forschungsgelder. Und damit starten wir ganz heiße, hochrelevante Forschungsprojekte, die dann zum Teil natürlich fortgesetzt und unterstützt werden über klassische Forschungsförderung, wie wir sie auch im Hochschulbetrieb heute so kennen.
Sie haben im vergangenen Jahr, habe ich gelesen, 258 Millionen Euro an sogenannten Drittmitteln eingeworben. Mehr als jede andere Universität in Deutschland. Also die RWTH ist auch bei dem Einwerben von Drittmitteln exzellent. Sollen jetzt mit dem Forschungscluster nochmal in der Spitze bis zu 120 Millionen jährlich dazukommen? Warum noch mehr? Reicht das Geld nicht aus? Immer noch nicht?
Doch, das ist natürlich schon eine gute Leistung. Wir machen, glaube ich, auch gute Forschung damit. Man muss das aber etwas vielleicht internationaler sehen. Wenn wir das vergleichen mit den Möglichkeiten von Stanford, vom MIT in Boston beispielsweise, dann haben die den 4-, den 6-, den 8-fachen Etat zur Forschung. Und mit denen müssen wir uns messen. Mhm. Und es geht nicht nur darum, jetzt irgendwie noch mehr Gelder zu haben, sondern es geht darum, wie schnell, mit welchen Freiheitsgraden im Sinne der Forschungsausrichtung bekommt man Gelder und dann auch, mit welcher Kontinuität kann man diese verwenden. Wir springen als öffentlich-rechtliche Institution heute den öffentlich-rechtlichen Geldgebern, die Ausschreibung machen, oft etwas opportunistisch hinterher. Wenn dann eine Ausschreibung passiert dann und man hat Glück mit seiner Bewerbung um die Mittel, dann darf man in dem Feld forschen und dann ist das zu Ende und dann muss man aufhören. Das ist nicht gut. Das verhindert den Tiefgang, das verhindert Kernkompetenz. Und wir wollen also mehr Kontinuität vom Mittelzufluss, mehr Freiheiten für die Forschung und dann auch dranbleiben können an so einem Thema.
Aber wenn Sie die Firmen so direkt an sich binden und die in den Forschungsclustern, die Sie da jetzt neu gründen, auch noch mitreden dürfen, wo bleibt da die Freiheit?
Also die Freiheit, ja, das ist eine gute Frage, die wird auch immer als Suggestion sozusagen gestellt. Verkauft man da nicht seine Freiheit? Das Gegenteil ist der Fall. Also worauf wir achten, das muss ich noch dazu sagen, pro Cluster müssen mindestens 10 verschiedene Firmen immatrikuliert sein. In der Praxis sind das jetzt für die ersten 6 Cluster so im Schnitt 15 bis 20 Firmen. Und wir achten auch darauf, wenn da besonders starke wie Siemens, Philips, ThyssenKrupp und so weiter dabei sind, dass deren, sagen wir mal, ungefähr gleich starke Wettbewerber nach Möglichkeit ähnlich intensiv, oft auch im selben Cluster engagiert sind, sodass sich das kompensiert. Also wir wollen uns nicht und wir werden uns nicht an irgendwen verkaufen, ganz im Gegenteil. Wir ermöglichen sozusagen mit deren Ressourcen, und zwar nicht nur den Geldressourcen, unseren Forschern noch relevanter zu forschen. Das erhöht die Freiheitsgrade, weil nicht einer von denen bestimmen kann, ich will jetzt rechts rum. Und das ist, weil ich diese unternehmerischen Interessen habe, sondern das muss in diesen Boards, in diesen Leitungskreisen einvernehmlich abgestimmt werden. Und wenn man keine einvernehmliche Lösung hinbekommt in dieser Corona, dann kann dieses Thema auch in dem Cluster nicht gemeinsam behandelt werden.
Professor Günther Schuh, Prorektor für Wirtschaft und Industrie der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Was er da will, Professor Günter Schuh, das ist so eine Art Silicon Valley in Aachen. So soll, so könnte das werden, was wir da eben von ihm gehört haben. Und die Freiheit der Forschung bringt das natürlich nicht in Gefahr, sagt Professor Schuh. Wie ist das eigentlich im Mutterland von Silicon Valley und Freiheit? Schauen wir mal auf die Verquickung von Wirtschaft und öffentlicher Forschung in den USA. Sabine Müller.
Academic freedom and autonomy is of the highest priority.
Akademische Freiheit und Eigenständigkeit haben an unserer Universität absolute Priorität, sagt Jeffrey Anderson, Direktor des Zentrums für deutsche und europäische Studien an der renommierten Georgetown-Universität in Washington. Genauer gesagt des BMW-Zentrums für deutsche und europäische Studien. 1996 spendete der deutsche Autobauer 10 Millionen US-Dollar. Anderson sagt, ohne dieses Geld wäre unser Programm deutlich kleiner.
Without this gift, we would be a much smaller operation and a much less visible one, no doubt.
BMW kann sich jetzt damit schmücken, zum besseren deutsch-amerikanischen Verständnis beizutragen. Und der Konzern redet mit, wenn es um die Auswahl des Redners für den sogenannten Quant-Vortrag an der Uni geht, der einmal im Jahr stattfindet. Aber das Unternehmen hat nie versucht, Einfluss auf Lehre und Forschung zu nehmen, betont Anderson. In den USA ist es gang und gäbe, dass Unternehmen oder Privatpersonen große Summen in Universitäten stecken. Die Elite-Uni Harvard verfügt über ein Stiftungsvermögen von mindestens 26 Milliarden Dollar. In Stanford sind es etwa 15 Milliarden. Enorme Summen, bei denen natürlich gefragt wird, ob da nicht vielleicht der ein oder andere versucht, Geld in Geltungsmacht umzuwandeln und die Ausrichtung der Universität zu beeinflussen.
In circumstances where a potential donor insists,
Georgetown-Professor Jeffrey Anderson sagt, wenn ein potenzieller Spender versuche, in der Vereinbarung mit seiner Uni etwa das Recht festzuschreiben, bei der Auswahl der Professoren oder der Forschungsthemen mitzureden, seien die Gespräche sofort beendet. Die meisten amerikanischen Hochschulen haben klare Vorschriften, die die Einflussnahme der Spender sehr eng begrenzen. Die Universität Yale gab einmal eine 20-Millionen-Spende zurück, weil der Geldgeber verlangte, bei Personalentscheidungen sein Veto einlegen zu können. In Zeiten knapper Kassen sind aber nicht mehr alle amerikanischen Hochschulen so prinzipientreu. Die Florida State University etwa hat es dem ultrakonservativen Milliardär Charles Koch erlaubt, sich in die Wirtschaftsfakultät einzukaufen. Eine von Koch gegründete Stiftung spendete 1,5 Millionen Dollar für neue Lehrstellen in dem Fachbereich. Im Gegenzug darf die Stiftung Bewerber für die Stellen vorschlagen und unliebsame Kandidaten ablehnen. Im Jahr 2009 lehnten die Stiftungsverantwortlichen in der ersten Bewerbungsrunde satte 60% der von der Uni vorgeschlagenen Kandidaten ab. Wie oft solche Fälle von Spenden gegen Einflussnahme an amerikanischen Universitäten vorkommen, kann niemand genau sagen. Meist wird nicht groß darüber gesprochen. Der Vertrag zwischen der Florida State und der Koch-Stiftung zum Beispiel läuft schon seit 2008. Aber die Sache wurde erst vor kurzem zum Aufregerthema, weil zwei Professoren der Uni die ganze Sache öffentlich machten und schimpften, das sei der Ausverkauf der akademischen Freiheit. Für Professor Jeffrey Anderson sind solche Fälle aber kein Grund, das Modell der Stiftungsuniversitäten in Frage zu stellen. Er sagt, wenn man wachsam ist und an seinen Prinzipien festhält, kann dieses Modell funktionieren.
If you go in with your eyes open and you know what your principles are, it can work.
Na, das hätten wir uns auch denken können. Also viel lernen können wir von unseren Nachbarn über dem großen Teich dann auch nicht. Wieder zurück nach Deutschland. Gekaufte Freiheit. Wer bezahlt die deutsche Forschung? Das ist unser Thema im Tag in HR2 Kultur heute. Weiter geht es mit völlig freier Forschung à la Christian Morgenstern.
Korff erfindet eine Uhr, die mit zwei Paar Zeigern kreist und damit nach vorn nicht nur, sondern auch nach rückwärts weist. Zeigt sie 2, somit auch 10. Zeigt sie 3, somit auch 9. Und man braucht nur hinzusehen, um die Zeit nicht mehr zu scheuen. Denn auf dieser Uhr von Korffen, mit dem janushaften Lauf, dazu ward sie so entworfen, hebt die Zeit sich selber auf.
Am Telefon der Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath. Tag, Herr Himmelrath.
Tag, Herr Schwind.
Wir wollen jetzt mal schauen, und Sie hoffentlich werden uns das erklären, wie die deutsche Forschungslandschaft überhaupt aufgebaut ist. Was gibt es da für Institutionen und wo fließt überall Geld?
Wir haben ein ganz breit gefächertes, ja, man kann sagen, Instrumentarium von verschiedenen Einrichtungen, mit denen die deutsche Forschung arbeitet. Einrichtungen, die dann jeweils eine eigene Zielsetzung, eine eigene Aufgabenstellung haben. Fangen wir mal an mit denen, die vielleicht am bekanntesten sind. Das ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die bekommt sehr viel Geld, über 2 Milliarden pro Jahr, von der Bundesregierung im Wesentlichen zur Verfügung gestellt und muss dann zusehen, dass sie dieses Geld unter die Forscher bringt.
Und die fördert Projekte.
Genau, das läuft in dem Fall über Einzelprojekte. Projekte. Das heißt, ein Forscher, egal aus welchem Bereich er kommt, sagt, ich habe hier was Interessantes, das möchte ich gerne rausfinden, stellt einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und wenn da dann andere Gutachter sagen, ja, das ist ein vielversprechendes Projekt, das klingt gut und das hat auch Erfolgsaussichten, dann wird dieses Projekt in die Förderung aufgenommen. Die DFG betont immer wieder, es geht alleine und wirklich alleine nach Gütekriterien. Nur wer gute Anträge stellt, kann auch dann Geld bekommen. Aber es gibt natürlich viele weitere Bereiche und die muss man sich im Grunde im Einzelnen mal angucken.
Dann gibt es diese ganzen Institute, die man so kennt, die Namen?
Genau, die Helmholtz-Gemeinschaft ist vielleicht das, was am wenigsten bekannt ist, aber was am teuersten ist in Deutschland. Das sind 16 Institute im Moment in Deutschland, die überwiegend von der Bundesregierung finanziert werden. Große, teure Einrichtungen zur sogenannten Vorsorgeforschung. Also da hat irgendwann die Bundesregierung gesagt, das ist uns so wichtig, da müssen wir uns drum kümmern. Zum Beispiel Klimaforschung.
Potsdam, das PKI zum Beispiel.
Genau, dann zum Beispiel das Deutsche Elektronensynchrotron in Hamburg. Das ist physikalische Grundlagenforschung, mit der wir Laien, glaube ich, gar nichts anfangen können und wo man sich auch gar nicht vorstellen kann, in welche Richtung das geht. Aber da sagt die Bundesregierung, das ist uns so wichtig, dass wir so ein Gerät unterhalten, was einfach Millionen im Unterhalt kostet pro Jahr. Das leisten wir uns einfach. Die alle sind in der Helmholtz-Forschungsgemeinschaft zusammengeschlossen.
Dann Grundlagenforschung?
Genau, die wird abgehandelt von der Max-Planck-Gesellschaft, frühere Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.
Gerade 100 Jahre alt geworden.
Und sehr renommiert, was die Leistungen angeht. Das sind etliche Institute, mehrere Dutzend über die ganze Bundesrepublik verteilt. Die machen Grundlagenforschung zu allen möglichen Bereichen. Eines der bekanntesten ganz sicher im Moment, das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Die waren an der PISA-Studie beteiligt und sorgen eben dafür, dass dort ja wirklich grundlegende, wichtige Daten erhoben werden in diesem Fall, mit der dann möglicherweise die Bildungspolitik oder Schulforscher weiterarbeiten können.
Hier in Frankfurt ist die Hirnforschung zum Beispiel. Dann geht es in die Richtung angewandte Forschung?
Genau, da gibt es im Bereich derjenigen, die für die praktische Umsetzung forschen, die Fraunhofer-Gesellschaft. Auch das wieder mehrere Dutzend Institute bundesweit, die dann wirklich dafür da sind, bestimmte technische Umsetzungen von einzelnen Forschungsbereichen zu gewährleisten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Informationstechnik und Informationssicherheit im Internet zu gewährleisten. Das machen dann eben Fraunhofer-Forscher. Auch da wieder die Finanzierung sowohl durch den Bund als auch durch die Länder, weil die Politik sagt, das ist uns so wichtig, dass wir da tatsächlich Geld reinstecken. Und als letzte der großen Forschungsgemeinschaften muss man nennen die Leibniz-Gemeinschaft. Früher hieß die mal Blaue Liste, weil die auf so blauem Papier immer gedruckt waren. Das sind die Forschungseinrichtungen, die im Grunde nirgendwo anders zugeordnet sind, wo aber trotzdem gesagt wird, das ist wichtig. Zum Beispiel das Institut für deutsche Sprache. Also da wird tatsächlich gearbeitet und geschaut, wie entwickelt sich deutsche Sprache. Ob das nun wirklich so angewandt direkt in ein Lexikon fließt, kann man sich fragen. Aber die Bundesregierung sagt, das ist uns wichtig genug. Das ist ein Bereich, der erforscht werden muss. Und diese Leibniz-Gemeinschaft, auch da sind es über 80 Institute bundesweit, auch die arbeiten sehr eng an der Praxis und ja, beschäftigen mehrere tausend Wissenschaftler, allein dieser eine Bereich.
Und die sind angedockt an Universitäten oder müssen das auch nicht sein?
Sie müssen es nicht unbedingt sein. In der Regel ist es aber so, dass es eine enge Verbundenheit gibt, dass also diese Institute, egal ob wir jetzt ein Max-Planck-Institut nehmen oder eben auch ein Fraunhofer- oder Leibniz-Institut, dass die sehr eng mit Universitäten zusammenarbeiten, häufig am selben Standort sind. Häufig gibt es auch Professoren, die an beiden Einrichtungen tätig sind. Das ist ja insgesamt eine Konstellation, wie wir sie in Deutschland ja durchaus als Besonderheit haben, dass nämlich ganz viel dieser Forschung tatsächlich ausgelagert ist aus den Universitäten, dass sie stattfindet an diesen einzelnen Instituten, die dann zwar mit der Uni zusammenarbeiten, aber rechtlich zunächst mal eigenständig sind.
Es ist deshalb so eng bei den Universitäten und deshalb brauchen die so viele Drittmittel und Stiftungsprofessuren?
Sie sind natürlich darauf angewiesen, weil tatsächlich über Drittmittel erhebliche Lücken im Haushalt ausgeglichen werden können. Von daher freuen sich natürlich Universitäten, wenn es sowas wie die Exzellenzinitiative gibt, also eine Initiative, wo die Politik nochmal sagt, wir stecken da 2 Milliarden Euro über 5 Jahre rein, um wirklich einzelne Forschungsbereiche ja an die Weltspitze heranzuführen. Das ist natürlich ein gut gemeinter Ansatz, aber bei der letzten Runde der Exzellenzinitiative wurden diese 2 Milliarden verteilt auf 80 Projekte bundesweit. Das ist, ja, man kann sagen, so Gießkannenprinzip auf hohem Niveau, etwas schwierig tatsächlich. Wir haben eben gehört aus den USA, dass in Harvard zum Beispiel allein das Stiftungsvermögen weit über 20 Milliarden Euro beträgt. Wenn wir das vergleichen mit den 2 Milliarden, die auf 5 Jahre verteilt werden, eben an bestimmte Projekte, ist das nicht so ganz großartig.
Wird die Weltspitze ziemlich weit weg sein,
das
oder?
Das ist sie immer noch. auch. Sie haben die Drittmittel angesprochen. Das ist tatsächlich aus Universitätssicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man das mal umrechnet, bundesweit, jeder dieser über 20.000 Professoren, die wir in Deutschland haben, jeder von denen wirbt im Durchschnitt ungefähr 100.000 Euro Drittmittel pro Jahr ein. Also der ist für eine Uni wirklich bares Geld wert. Es gibt natürlich welche, die gar nichts holen und andere, die eher in den Millionenbereich tendieren. Aber es ist schon so, dass tatsächlich durch Professoren, die eben Kontakte zur Industrie haben, Kontakte zu Fördereinrichtungen, Kontakte zu bestimmten Forschungsprogrammen, dass die es tatsächlich schaffen, die Uni-Haushalte ja erheblich aufzustocken, erheblich zu entlasten. Da freuen sich nicht nur die Unis drüber, sondern vor allem auch die Länder, die ja die Universitäten finanzieren, weil die sagen, das ist genau Geld, was wir nicht da reingeben müssen. Aber es erhöht natürlich die Abhängigkeit von diesen Geldgebern. Wenn so eine Stiftungsprofessur eingerichtet wird, bekommt vielleicht eine Finanzierung für 5 Jahre, dann wird sich natürlich eine Uni hüten, sich mit diesem Geldgeber schon im ersten Jahr zu überwerfen. Man will ja dieses Geld haben und das ist natürlich auch nachvollziehbar.
Der Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath, vielen Dank für diesen Überblick. Und wir gehen gleich weiter zu Professor Peter Weingart, Soziologe an der Universität Bielefeld. Tag, Herr Weingart.
Guten Tag.
Die Exzellenzinitiative, die eben angesprochen worden ist, also das Geld, was nochmal zusätzlich von der Bundesregierung reingegeben wird an die Unis, verwaltet von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Diese Exzellenzinitiative hat ziemlich viel Bewegung in die Universitäten gebracht. Man könnte auch Unruhe dazu sagen. Was bringt die wirklich für die Forschung?
Also sie wirkt sehr unterschiedlich. Man muss ja zunächst einmal unterscheiden, es gibt 3 unterschiedliche Förderformate. Das eine sind die graduierten Schulen, also die Doktorandenausbildung in dafür speziell aufgelegten Programmen. Dann die sogenannten Cluster, das sind Forschungsverbünde, große Forschungsverbünde, in denen sich eine ganze Reihe von Professoren mit miteinander zusammenhängenden Projekten zusammentun sollen. Und dann schließlich die 3. Linie, das ist die sogenannte Exzellenzlinie, in der wird das meiste Geld ausgeschüttet. Dieses Programm wird im Übrigen nicht von der DFG, sondern vom Wissenschaftsrat sozusagen administriert. Und da geht es um die sogenannten Zukunftskonzepte, die sich die Universitäten ausdenken sollen, also wo sie sich überlegen, wie sollen wir, wollen wir in Zukunft aufgestellt sein, was ist unser Alleinstellungsmerkmal. Also nur um das vielleicht prominenteste Beispiel herauszunehmen, die Gründung des KIT, also des Karlsruhe Institute of Technology, wo die Universität mit dem nahegelegenen Forschungszentrum, dem ursprünglichen Kernforschungszentrum zusammengegangen ist, also fusioniert hat. Äußerst schwierige Geburt, weil es rechtlich eine Menge Probleme aufwirft. Aber kurz und gut, das ist also, das ist so ein Beispiel, auch wenn man so will, ein besonders gutes Beispiel.
Also da will man die gesamte Forschungslandschaft neu ordnen? Ist das das?
Naja, ich weiß nicht, ob man die gesamte Forschungslandschaft neu ordnen will, aber die Institution wird schon ganz erheblich neu strukturiert. Sie gewinnt natürlich durch das Forschungszentrum erheblich an Masse, an Geld. Wir haben das ja gerade eben gehört, dass also die Mittel, die in die außeruniversitären Einrichtungen gehen, sehr umfänglich sind, während die Universitäten tendenziell eher unterfinanziert sind, sodass also eine solche Fusion sich für die Universität unter Umständen auszeichnen kann.
Aber das sind nur einzelne Cluster oder einzelne Schulen oder einzelne Unis, die davon profitieren?
Ja, also erst einmal muss man ja sagen, die Exzellenzinitiative hat insofern eine Innovation gebracht, als sie einzelne Universitäten oder Untereinheiten der Universitäten miteinander in Konkurrenz bringt. Um an die Mittel zu kommen, müssen große Projekte aufgelegt werden. Das heißt, müssen Anträge gestellt werden. Das erfolgt in einem 2-stufigen Verfahren. Es gibt einen allerersten Antrag. Der wird begutachtet durch ausländische Begutachter und wird dann entweder für gut befunden, dann geht es in die 2. Runde oder aber es wird gesagt, das reicht uns nicht und dann hört es damit auf. Geht es in die 2. Runde, dann heißt es eine große Anstrengung für die Universitäten oder beziehungsweise die beteiligten Forscher, denn das ist anspruchsvoll, was da gefordert wird. Und diese Konkurrenz wird von den beteiligten Universitäten, die meisten, die sich daran beteiligt haben, deshalb auf sich genommen, weil es Geld ist, was ihnen fehlt. Also man kann auch nicht sagen, dass es sich dabei um Geld, um zusätzliches Geld handelt. Das sieht zwar so aus, aber wenn man sieht, wie eben strukturell unterfinanziert die meisten Universitäten sind, dann ist das Geld, was ihnen ohnehin fehlt.
Und dann ist es auch noch Arbeit, die sie zusätzlich leisten. Das heißt, es wird ja viel Arbeit auch in die Anträge gestellt, die dann am Schluss nicht keinen Erfolg haben.
So ist es. Also
ist das besonders sinnvoll?
Naja, jein. Also es gibt Erfolgsgeschichten, die zeigen, dass, und das ist ja der Haupteffekt, dass in den Universitäten etwas in Bewegung geraten ist. Nicht nur werden die einzelnen Professoren konkurrenzbewusster, sondern vor allem fangen sie auch an, miteinander zu kooperieren, überhaupt miteinander zu reden. Das ist ja auch nicht unbedingt Tradition an deutschen Universitäten. Und das hat positive Effekte. Das ist die gute Nachricht. Die schlechtere Nachricht ist, was passiert also, wenn das Geld nicht fließt? Wie geht das ganze System mit Enttäuschungen um?
Ja.
Und hat das möglicherweise einen demotivierenden Effekt? Also die ersten Untersuchungen, die dazu gemacht worden sind, zeigen, dass der Enttäuschungseffekt eigentlich nicht in der Weise eintritt, wie man das vermuten könnte, sondern die Erfahrungen sind alles in allem positiv. Diejenigen, die sich der Mühe unterzogen haben, sehen den positiven Effekt und sind eigentlich motiviert, auch weiterzumachen.
Aber was ich jetzt, wenn ich jetzt mal den Strich unter das ziehen soll, was Sie uns erzählt haben, dann kommt dabei heraus, es geht hier um einen zusätzlichen Konkurrenzkampf der Universitäten und Institute untereinander, um Geld zu bekommen, das eigentlich fehlt. Dass es nicht zusätzlich ist, sondern das fehlt.
Das ist richtig. Das sehen natürlich die Wissenschaftspolitiker anders. Sie würden also das Unterfinanzierungsargument nicht unbedingt akzeptieren. Das muss man auch sozusagen differenziert sehen. Es gibt Bereiche, die sind unterfinanziert, es gibt andere, die sind nicht so in Not. Aber gewissermaßen insgesamt gesehen ist das schon ein Problem. Vorhin war ja eben dieses Verhältnis außeruniversitäre Forschung und universitäre Forschung angesprochen. Es gibt gewissermaßen zwei Lager. Die einen finden das gegenwärtige System gut, wie es ist, und vertreten die gewissermaßen auch die organisatorische Differenzierung des deutschen Systems als positives Merkmal. Es gibt die Kritiker, die sagen, im Grunde genommen geht zu viel auf Kosten der Universität. Es ist auch fragwürdig, dass man die Forschungskapazität in den Universitäten vergleichsweise schwächt und draußen aber aufbaut. Und dass der Streit zwischen diesen beiden Schulen, der ist natürlich endlos, und man kann eigentlich nur auf Beispiele verweisen. Die Franzosen haben es ja noch viel radikaler, bei denen sind die Universitäten reine Lehranstalten. Und das Gegenbild sind die Amerikaner, in denen der größte Teil der Forschung in den Universitäten sitzt.
Professor Peter Weingart, Soziologe an der Universität Bielefeld, recht herzlichen Dank. Gekaufte Freiheit, wer bezahlt die deutsche Forschung? Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit der Grundlagenforschung von Christian Morgenstern.
Korff und Palmström nehmen Lektionen, um das Wetterwendische zu lernen. Täglich pilgern sie zu den modernen Ollendorfschen Sprachlehrgrammophonen. Dort nun lassen sie mit vielen anderen, welche gleichfalls steile Charaktere, gleich als ob's ein Ziel für Edle wäre, sich im Wetterwendischen bewandern. Dies Idiom behebt den Geist der Schwere, macht sie unstet, launisch und cholerisch, doch die Sache bleibt nur peripherisch, und sie werden wieder Charaktere.
Gekaufte Freiheit. Wer bezahlt die deutsche Forschung? Der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir viel gehört über die Vergabe öffentlicher Gelder und einiges über die sogenannten Drittmittel aus der Wirtschaft und Stiftungen und Stiftungsprofessuren. Jetzt komplizieren wir das Gewirr noch etwas, indem wir fragen, warum ein öffentlicher Unternehmer sich als Drittmittelgeber geriert und eine Professur stiftet. So geschehen in Frankfurt am Main, wo es jetzt eine Professur für Mobilitätsforschung gibt, gestiftet vom IMV, was steht für Integriertes Verkehrsmanagement der Region Frankfurt-Rhein-Main, und dem RMV, was bekanntlich Rhein-Main-Verkehrsverbund heißt. Warum nun haben IMV und RMV ihr öffentliches Geld in die Hand genommen, um damit an der Stiftungsuniversität Frankfurt eine Professur zu stiften? Antwort kommt vom RMV-Geschäftsführer Knut Ringert, selbst Professor gewesen für öffentlichen Verkehr an der TU Dresden übrigens.
Wir haben viele Professuren auch an Hochschulen und Universitäten hier in Hessen, die sich mit Verkehr, mit öffentlichem Nahverkehr, mit Individualverkehr, mit Eisenbahntechnik und Technologie, mit Straßenwesen, Brückenbau und so weiter beschäftigt. Aber das, was uns heute in der Wirtschaft bewegt, ist wirklich die Mobilität. Und Mobilität ist wirklich die gesamte Wegekette. Und das in toto zu betrachten und so die Funktionalität einer Region zu beschreiben, das ist das, was wir damit entwickeln und forschen wollen. Also es geht um Metropolenforschung an der Stelle und um Mobilitätsforschung. Wir sind in einer Zeit, wo sich die Rahmenbedingungen ganz schnell entwickeln. Schauen Sie an, wie sich jetzt die Elektromobilität entwickelt hat. Und wie wird diese sich auf den Verkehr und auf die Mobilität auswirken? So, und das sind Fragestellungen strategischer Natur, die wir nicht einfach mal so als Verkehrsfachleute nebenbei mit behandeln können, sondern wo wir auch ganz klare Trends aus der Entwicklung der Gesellschaft erfahren müssen. Und das kann nur die Wissenschaft und kann Modelle daraus entwickeln, wie wir dann auch ganz konkret unsere Nahverkehrspläne gestalten, unseren Vertrieb gestalten, die Verkehrsplanungen entwickeln, die Angebotskonzepte entwickeln, also für welchen Beförderungsstrom ist welches Verkehrsmittel das Richtige. Und da hilft uns natürlich ein solcher Mobilitätslehrstuhl, der sich mit den Bedürfnissen der Menschen beschäftigt und uns sagen kann, wie können wir die Menschen mit dem öffentlichen Personennahverkehr vor allem dabei erreichen, kann uns ein solcher Mobilitätslehrstuhl sehr, sehr stark unterstützen.
Da wird Unterstützung erhofft, aber ob sie kommt, ist so sicher nicht. In Berlin sagte die Deutsche Bank genau an, wer in dem von ihr gestifteten Institut was wie erforscht. In Frankfurt wünscht sich der RMV Mobilitätsforschung über den Ballungsraum, die er selbst nicht stemmen kann, und stiftet dafür eine Professur. Der RMV kann dabei nicht bestimmen, wer Professor wird und auch nicht, was dieser Professor dann tut. Das liegt daran, dass es in Frankfurt etwas gibt, was die Berliner Humboldt und die Technische Universität dort noch nicht haben, den Stiftungskodex. Jutta Nieswand.
Die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität versteht sich als Stiftungsuniversität, will heißen, sie ist offen für Spenden von Dritten. Damit dabei alles mit rechten Dingen zugeht, hat sie im Jahr 2008 einen Stiftungskodex verabschiedet. Er legt fest, unter welchen Bedingungen die Universität in Frankfurt Spenden annehmen kann, in Form von Geld oder Sachleistungen. Werner Müller-Esterl, Präsident der Universität.
Das Wichtigste ist, dass Freiheit von Forschung und Lehre gewährleistet bleiben. Das steht sozusagen als Motto oben drüber. Insbesondere gibt es keine direkte Einflussnahme, zum Beispiel auf Besetzung von Professuren, auf die Auswahl von Forschungsthemen, auf die Besetzung von Mitarbeiterstellen. Das sind alles Dinge, die geschützt sein müssen. Und nicht zu vergessen, die Auswahl von Lehrthemen.
Damit soll der Stiftungskodex von vornherein klar machen, was Hochschule und Stifter voneinander erwarten dürfen. Schließlich ist die Zahl der Stiftungsprofessuren hier sehr hoch. Zurzeit finanzieren Stifter von der Schweizer Großbank UBS über den Pharmakonzern Sanofi Aventis bis zum Telekom-Anbieter T-Mobile rund 40 Vollzeitprofessuren an der Uni Frankfurt. Gegenleistungen können diese Stifter dafür aber nicht erwarten. Das heißt, so Unipräsident Müller-Esterl.
Nehmen wir an, es wird ein Forschungsobjekt gewählt. Das ist etwas, was der Wissenschaftler dann ganz alleine bearbeiten kann. Er braucht dazu sozusagen keine Rückkopplung. Er kann die Dinge auch frei publizieren. Das ist ihm oder ihrem Ermessen völlig freigegeben. Und auch in der Art und Weise, wie ihm mal publiziert wird, lassen wir uns sozusagen keine Restriktionen auferlegen.
Und damit es auch so funktioniert, hat die Uni Frankfurt eine Kommission eingerichtet mit Vertretern aus den verschiedenen Lehrstühlen. Sie gibt dann ihre Empfehlungen an das Präsidium der Universität, das letztendlich entscheidet. Und das kann auch mal eine Spende ablehnen, so Unipräsident Müller-Esterl.
Wenn zum Beispiel ein Stifter fordert, dass er bei der Besetzung einer Professur einen direkten Einfluss haben möchte, dann werden wir höflich sagen, das ist nicht möglich. oder wenn eben halt die Forderung besteht, dass man eben halt ganz bestimmte Themen bearbeitet, die zum Beispiel für einen Sponsor durchaus interessant sein können, dann würden wir das nicht im Rahmen einer Stiftungsprofessur machen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Sie Auftragsforschung machen. Das ist ja völlig legitim, aber dann müssen Sie es als Auftragsforschung definieren.
In seiner Zeit als Unipräsident, seit 2009, hat Müller-Estel es zweimal erlebt, dass es zu einer solchen Ablehnung kam. Der Regelfall scheint es also nicht zu sein. Doch über die beiden Fälle möchte Müller-Estel keine Details verraten.
Sie werden verstehen, dass ich das jetzt nicht im Einzelnen auflegen möchte. Ich möchte auch sozusagen die Leute schützen, weil es natürlich immer auch eher unangenehm ist. Nicht? Also es kommt jemand und sagt, hier, ich habe für euch Geld. Und wir sagen, wir machen es unter bestimmten Bedingungen. Aber wenn Sie das und das daran knüpfen wollen, dann tun wir es nicht. Also von daher, glaube ich, kann ich das jetzt nicht näher kommentieren. Aber in der Tat ist es so, dass wir in zwei Fällen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Und ich denke, das war auch gut so.
Das Präsidium der Universität gibt regelmäßig Berichte an den Senat, vor allem über die Fälle, die Summe von 50.000 Euro übersteigen. Dabei greift der Stiftungskodex bei jeder Geld- oder Sachleistung, egal wie hoch sie ausfällt. Und es werden auch entsprechende Verträge geschlossen, in denen festgeschrieben wird, unter welchen Bedingungen, zu welchen Zeiten, in welchen Zahlungsmodalitäten und zu welchem Zweck gespendet wird. Und diese Verträge werden auch von der Rechtsabteilung der Uni Frankfurt geprüft, auf die Kompatibilität mit dem Stiftungskodex. Immerhin kommen im Jahr rund 10 Millionen Euro Spenden zusammen. Das sind gerade mal 2,5% am Gesamtbudget der Uni Frankfurt, denn das liegt bei über 400 Millionen Euro. Doch Unipräsident Müller-Estel meint:
Wir sind eigentlich schon darauf angewiesen, auch solche Spenden zu bekommen, um eben halt hier Bereiche abdecken zu können, die wir anderweitig nicht finanzieren könnten.
Die Frankfurter Universität und ihr Stiftungskodex. Professor Harald Welzer vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Leiter des Center for Interdisciplinary Memory Research. Würde Ihre interdisziplinäre Erinnerungsforschung ohne die sogenannten Drittmittel eigentlich funktionieren?
Nein, das kann man eindeutig mit Nein beantworten. Wir haben ja eine Finanzierung für die Infrastruktur, aber die einzelnen Forschungsprojekte, also das, was im Grunde genommen die aktuelle Forschung ist und die Beiträge zu der internationalen Forschungslandschaft, die finanzieren wir über Drittmittel.
Also Sie haben einen Computer und Telefon und ein Gebäude, aber alles, was Sie machen, kommt von anderen Geldern?
Wesentlich ja. Mhm.
Nun gibt es Drittmittel und Drittmittel. Vielleicht sollte man das mal unterscheiden. Also wir haben eben gehört, es gibt Auftragsforschung. Das ist das, was der Präsident der Frankfurter Universität gesagt hat. Da steht dann drauf, ich forsche für das Unternehmen XY und die haben ein bestimmtes Interesse und ich forsche jetzt mal für die und schaue, was ich dabei herauskomme. Machen Sie sowas?
Nein, wir machen so etwas nicht, obwohl man auch nicht von vornherein sagen muss, dass das irgendwie etwas Unseriöses wäre, wenn man Auftragsforschung macht. Weite Bereiche aus den angewandten Wissenschaften leben natürlich davon, dass sie Auftragsforschung machen, generieren daraus auch wissenschaftliche Erkenntnisse neben dem Anwendungsbezug. Aber die Frage ist ganz wichtig, man muss deutlich unterscheiden, Drittmittelforschung durch forschungsfördernde Institutionen von Auftragsforschung durch Unternehmen. Und tatsächlich ist es so, dass die Wissenschaftslandschaft in der Bundesrepublik ohne Drittmittelforschung überhaupt nicht existieren könnte. Und wir haben eine Reihe von Stiftungen, deren Zweck in der Wissenschaftsförderung besteht. Dazu gehören solche Institutionen wie die Volkswagen-Stiftung, aber auch etwas kleinere wie die Henkel-Stiftung, die Thyssen-Stiftung. Und die Leute denken immer, wenn sie diese Namen hören, dass man im Grunde genommen dann da was für die Autos tut oder für die Stahlindustrie. Aber das ist nicht der Fall, weil diese Stiftungen nur dazu da sind, im Grunde genommen bestimmte Forschungsvorhaben zu fördern, die man auf andere dann bewilligt bekommt und die aber auch von wissenschaftlichen Gutachtern überhaupt erst bewertet werden, bevor
also
man da Mittel bekommt.
Das sind zwar Stiftungen, die von diesen Unternehmen gestiftet worden sind, Bosch Stiftung zum Beispiel, aber die hängen nicht mehr mit den Unternehmen zusammen.
Ja, also die Konstruktionen sind unterschiedlich. Bei der Volkswagen-Stiftung ging es auf die Privatisierung, also die Verwandlung in eine Aktiengesellschaft zurück, wo das damit generierte Vermögen dann in eine Stiftung geflossen ist. Aber in der Tat ist es richtig, dass hier die Unternehmen gleichen Namens überhaupt keinen Einfluss darauf haben, was die Stiftung tut und noch weniger natürlich, was einzelne Bewilligungsempfänger, also Professoren, die Forschungsprojekte machen, dann überhaupt erforschen.
Ich könnte mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, was ein Autokonzern, wenn er Ihnen Geld gibt, geben würde, was er dann herausfinden will. Also wenn Sie forschen am Zentrum für Erinnerungsforschung,
ist es ja eigentlich Grundlagenforschung. Also Volkswagen selber, die Aktiengesellschaft kann kein Interesse daran haben, zu erfahren, wie das kollektive Gedächtnis von Gemeinschaften funktioniert.
Nee, wahrscheinlich müsste man das sehr mühevoll konstruieren, aber wie gesagt, darum geht es auch gar nicht. Und diese Differenz, die haben Sie ja schon eingangs benannt, zwischen Auftragsforschung, die jetzt von einem Unternehmen mit einem konkreten Interesse an einem Ergebnis gemacht wird, das ist etwas völlig anderes als Drittmittelförderung von Institutionen, die eben nichts anderes als diesen Zweck haben. Und in der Tat ist es so, also wir zum Beispiel könnten ohne diese Drittmittel überhaupt nicht existieren. Und sie stellen eine extrem wichtige Ergänzung zu der staatlichen Förderung der Universitäten oder der Forschungsinstitute dar.
Und wenn Sie jetzt dann nochmal, wenn wir nochmal zurückkommen zur konkreten Auftragsforschung, Sie haben gesagt, das ist ja auch nichts Böses, aber wird es dann im Grundsatz vielleicht schon ein bisschen gefährlicher, dass man sich zu sehr an den Auftraggeber anlehnt?
Na, ich glaube in dem Augenblick nicht, wo man etwa so etwas hat wie der gerade erwähnte Stiftungskodex der Universität Frankfurt. Also interessant ist ja, dass wir jetzt Fälle diskutieren, wie eben den Berliner Fall, weil hier ja Grenzen überschritten worden sind in einer Deutlichkeit, dass man sich eigentlich fragt, wer in Himmels Namen hat denn einen solchen Vertrag unterschreiben können. Also wir haben ja auch jenseits der formulierten Kodizes natürlich die Grundvoraussetzung, dass Forschung frei ist, dass Wissenschaft frei ist und dass es deshalb ein totales Unding ist, wenn Auftraggeber meinen, direkten Einfluss zum Beispiel nehmen zu können auf Publikationen, Besetzungen von Professuren etc. etc. Das sind natürlich Dinge, die gehen von vornherein überhaupt gar nicht.
Es ist ja eigentlich ein Verstoß gegen das Grundgesetz.
Naja, wenn man so weit gehen will, ich bin ja kein Jurist, aber sagen wir mal so, wer von vornherein nicht davon ausgegangen ist, dass die Regeln gelten, wie sie in solchen Stiftungskodizes formuliert ist, der hat sozusagen das Wissenschaftssystem nicht verstanden. Und so schlecht, muss man dann umgekehrt sagen, geht es den Forschungseinrichtungen dann auch wieder nicht, dass man im Grunde genommen jeden Vertrag unterschreiben müsste. Also insofern sieht die Verantwortung hier ja auch durchaus wechselseitige Akteure, die sich beide inkorrekt verhalten.
Professor Harald Welzer vom Zentrum für interdisziplinäre Erinnerungsforschung und dem Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Recht herzlichen Dank.
Wenn ich sitze, will ich nicht sitzen, wie mein Sitzfleisch möchte, sondern wie mein Sitzgeist sich, säße er, den Stuhl sich flöchte. Der jedoch bedarf nicht viel, schätzt am Stuhl allein den Stil, überlässt den Zweck des Möbels ohne Grimm der Gier des Pöbels.
Das war noch ein Morgenstern von uns für Sie. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns natürlich nachhören. Wir stellen die Sendung jetzt gleich ins Internet unter www.hr2.de. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen. Wie immer können Sie uns auch folgen bei Twitter. Dann wissen Sie auch, was wir morgen, übermorgen und so weiter für Themen anpacken. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.
HR2 Kultur Podcast.
Nutzen Sie den Tag, wann immer Sie wollen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.